Matthäus 24, die Verse 1 bis 44. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer da liest, der merke auf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein Kommen sein, nämlich das des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint.
Danke. Guten Morgen. Das ist jetzt ein langer Text gewesen und ich hoffe, ihr habt alle noch eure Bibel dabei. Ich habe mir gedacht, heute gibt es feste Kost, harte Speise und schwierige Texte. Aber einer für uns Adventisten sehr bekannter Text liegt uns hier vor. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ihr kennt doch alle die Bild-Zeitung, oder? Die Bild-Zeitung. Für die, die sie nicht kennen, ich habe extra die Bild am Sonntag, damit ich auch die erste Seite zeigen kann. Kein Lachen, ihr lest alle die Bild nicht. Das ist schon mal gut. Also, die Bild-Zeitung. Wie ihr gut sehen könnt, könnt ihr wahrscheinlich lesen. Richtig? Oder? Der Inhalt ist jetzt nicht so wichtig. Also da steht 24 Tore, endlich kickt's wieder. Und da ist ein HSV-Spieler zu sehen. Wichtig ist, dass man bei der Bild-Zeitung immer Riesenbilder hat, wie der Name schon sagt. Als zweites eine Überschrift, die meistens eigentlich fast die ganze Seite einnimmt. Und die Bild hat die Fähigkeit, wenig Inhalt mit wenig Text wiederzugeben. Oder anders gesagt, es auf den Punkt zu bringen, obwohl nichts da ist, was auf den Punkt zu bringen ist. Die Bild-Zeitung kriegt es hin, Sensationsgeilheit unter uns bevölkerungsangehörigen Bürgern auszulösen. Sie kriegt es hin, aus jeder Katastrophe etwas Geniales zu machen. Und sie macht Panik manchmal. Hier wird an euer Geld gegangen, hier wird's gefährlich, da sind Atombomben, hier ist was los. Die Bild versteht es, ordentlich Schlagzeilen zu machen. Was hat jetzt die Bild-Zeitung mit meinem Text zu tun, mit unserem Text, den wir eben gerade gehört haben? Vielleicht hilft uns das Thema meiner Predigt vielleicht ein wenig weiter. Ich habe sie genannt Bild-Adventisten und das Zeichen der Zeit. Was ist ein Bild-Adventist? Wie schon gesagt, die Bild-Zeitung, jetzt erstmal ein paar Kriterien nochmal klären, für was die Bild-Zeitung steht. Sie steht für mich für, ich lese sie ab und zu, das muss ich vorher nochmal zugeben, ich lese sie ab und zu im Urlaub, wenn es nur eine Zeitung gibt, die aktuell vom Tagesgeschehen ist. Ich lese sie ab und zu, wie hier die Bild am Sonntag, wenn gute Artikel über die Sportveranstaltungen am Wochenende waren oder wenn eine mal eben im Fitnessstudio rumliegt und ich nichts anderes zu lesen habe. Das klingt jetzt ein wenig so, als wenn ich mich entschuldigen würde, dass ich die Bild-Zeitung lese. Tue ich auch gerade. Aber was wir gerade durch die Werbung der Bild merken, die sie ja überall ausstrahlen, die Bild wird in jeder Bevölkerungsschicht gelesen. Und anscheinend wollen wir solche Nachrichten haben. Nachrichten, die unseren Tratsch und Klatsch füttern. Nachrichten, die uns heiß machen, unseren Fokus auf etwas zu richten, was eigentlich oft nur Nebenschauplatz ist. Bei den Katastrophen, die wir sehen, nicht. Da sind wir alle erschüttert, aber die Bild bringt dann auch immer die Bilder, die auch am heftigsten, am brutalsten oder am sensationellsten sind. Die Bild-Zeitung steht aber für mich auch für undifferenziert, sehr pauschal und selbst wenn sie nur Vorahnung von etwas haben, schreiben sie und drucken sie das ab, obwohl sie noch keine Fakten haben. Also wenig Text mit noch weniger Inhalt. Ich glaube, wir Adventisten sind zum Glück anders als die Bild-Zeitung. Wir Adventisten würden niemals Tam-Tam um irgendetwas machen. Wir würden niemals das Weltende herbeischwören, noch bei jeder Katastrophe, die stattfindet, sagen, jetzt kommt das Ende. Wir Adventisten würden uns niemals dazu hinleiten lassen, über irgendwelche Sachen in der Gemeinde große Schlagzeilen zu machen, den Finger auf die anderen zu zeigen und sagen, guck mal dahin. Wir Adventisten würden niemals, niemals vorschnell sein, undifferenziert sein. Und wenn wir schon über Katastrophen reden oder über das Weltende, dann doch fundiert. Dann doch mit Inhalt. Dann doch mit Fakten. Dann doch richtig aufgebaut. Okay, ihr habt es vielleicht ein wenig gemerkt, das war sehr ironisch und das konnte ich mir auch nicht verkneifen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Adventisten eben nicht alle immer so sind. Dass wir eben schon manchmal so sind, wie wir eigentlich nicht wollen, dass über uns geschrieben wird. Wir sind schon oft sensationsheiß. Wir machen oft über viel oder wenig ein Riesenterrain. Und ich glaube, das hat auch viel mit unserer Geschichte zu tun. Und ich halte unsere Geschichte in Ehren. Also ein kurzer Blick in unsere Geschichte. Adventgemeinde, Sieben-Tags-Adventisten, allein das Wort schon drückt das aus, was der Kern meines Textes ist. Der Text in Matthäus 24. Adventist bedeutet eigentlich ursprünglich vom lateinischen Advent Wiederkunft. Da gab es eine Gruppe um 1843, die gesagt hat, Jesus kommt bald wieder. Und die haben nicht nur gesagt, er kommt bald wieder, sie haben gesagt, er kommt am 22. Oktober 1844 wieder. Diese Gruppe, das war die Entstehungsgruppe, aus der wir entstanden sind. Also die Vorläufer, unsere Vorahnen, könnte man so sagen. Unter ihnen gehörte Miller, Ellen G. White und viele andere. Namen, die euch, jedenfalls denen, die von euch Adventisten sind, wahrscheinlich bekannt sein dürften. Unsere Vorfäller, Glaubensväter. Und die haben sich gedacht, Jesus kommt zu dieser Stunde an diesem Tag. Wie wir heute wissen und wie sie damals selbst schmerzlich erleben mussten, kam Jesus nicht. Und das führte dazu, dass einige gesagt haben, ich kann mit dem Glauben gar nichts mehr anfangen, ich gehe. Einige haben sich gesagt, okay, ich gehe wieder aus der Kirche, von der ich gerade gekommen bin, zu euch. Aus der methodistischen Kirche oder aus der baptistischen Kirche. Und andere haben gesagt, irgendwie müssen wir da dranbleiben. Und 20 Jahre hat sich die Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten gegründet. Und sie waren mutig genug, den Namen Wiederkunft in ihren Kirchennamen zu integrieren. Obwohl sie eine der größten Enttäuschung erlebt hatten. Eben, dass Jesus nicht wiedergekommen ist. Unsere Vorväter haben eines gelernt. Und aus diesem Grund sitzen wir alle hier. Die eine Sache, die sie gelernt haben, ist, Tag und Stunde können wir nicht berechnen. Das, was wir eben gelesen haben, was in Vers 35, 36, 42 und 44 steht. Und dort steht, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Oder, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Endlich haben sie es gesehen. Wir können das gar nicht berechnen. Aber vielleicht ja wenigstens an den Zeichen erkennen, dass es bald ist. Und so gab es immer wieder Adventisten, die anhand von irgendwelchen Katastrophen, Kriegen oder anderen Ereignissen gesagt haben, jetzt kommt Jesus wieder. Mein Opa lebt in Kroatien und dort geht das noch ein bisschen heißer her als hier. Dort wird wirklich schnell gesagt, diesen Papst, den werden wir noch erleben, danach kommt kein neuer. Dieser Präsident, George Bush in Amerika, den werden wir noch erleben und dann kommt kein anderer mehr. In dieser Zeit kommt Jesus wieder. Mein Opa hat mir irgendwann mal gesagt, er hat einen in seiner Gemeinde, der hat das schon bei einigen Päpsten und Präsidenten, bei zweien gesagt und hat auch schon bei einigen Kriegen und Katastrophen das immer wieder gesagt. Und irgendwann hat mein Opa zu ihm gesagt, du hast das jetzt schon 10-mal gesagt, 10-mal ist nichts passiert, so langsam reicht's, halt mal den Ball flach. Mein Opa hat sich da auch immer mit hineingesteigert und hat gesagt, ja, das wird wahrscheinlich so sein, Enkel, pass auf. Diese Epoche noch. Und wir können es an diesen Zeichen erkennen. An den Zeichen, die hier in Matthäus geschildert werden. Und wir kennen alle das Heft Zeichen der Zeit von unserer Kirche. Und wir halten uns an diesen Zeichen. Ich möchte mit euch über diese Zeichen nachdenken. Und einen Blick in die Bibel wagen und ehrlich mit unserer Geschichte umgehen. Das Erste, was mich bei diesem Text verwundert hat, als die Jünger zu Jesus kommen, und das ist für mich das Selbstverständlichste, die Jünger sind mit Jesus unterwegs und wissen von ihm, manchmal wollten sie es nicht wahrhaben, dass er gehen wird, dass er wieder zurück zum Vater gehen wird, dass er sie verlassen wird. Also drängte sich ihnen die Frage auf, wann kommst du denn wieder? Wann wird das sein? Hier geht es natürlich auch noch um den Tempel, wann der zerstört wird und die Frage stellen sie auch, aber die eigentliche Frage, die sie stellen in Vers 3 ist, was ist das Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt? Diese Frage bewegt sie. Wann ist es zu Ende? Wann kommst du wieder, wenn du dann schon gehst? Und die Frage ist voll berechtigt. Ich will das auch wissen. Wann kommst du wieder? Jemand, der mit Jesus zusammengelebt hat und weiß, wie begeisternd dieser Mensch war, der selbst Gott ist und der für uns gestorben ist, den lässt man nicht einfach so gehen, ohne zu wissen, wann er wiederkommt. Wenn ihr eine Partnerin habt oder einen Partner und die sagt, ich gehe mal, und ihr wisst, das könnte jetzt mal länger dauern, dann wollt ihr vielleicht schon wissen, wann sie denn wiederkommt. Und so ist es bei diesen Jüngern. Sie wollen wissen, wann. Das Erste hier ist aber, dass sie die Frage sehr präzise stellen. Sie fragen, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Sie fragen nicht, was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Das Zeichen, ein Zeichen. Natürlich könnte jetzt Jesus darauf reagieren und sagen, das ist nicht ein Zeichen, das sind viele Zeichen und ich erzähle euch jetzt welche. Macht er aber nicht. Macht er nicht. Er erzählt einige Ereignisse auf, die jetzt in den folgenden Versen kommen. Aber das Erstaunliche ist, dass er die Frage erst in Vers 30 beantwortet. Erst in Vers 30 sagt er, und das Zeichen des Menschensohnes wird erscheinen am Himmel. Und ich lese mal noch von Vers, oder ich lese den Ganzen mal. Und dann wird das Erscheinen, das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist das Zeichen. Das einzige Zeichen, sagt Jesus, woran ihr erkennen könnt, dass ich wiederkomme, ist, wenn ihr mich mit den Wolken des Himmels wiederkommen seht. Das ist so, als wenn er sagt, ich frage ihn, wann kommst du wieder? Ja, dann, wenn ich komme. Ich wäre damit nicht zufrieden. Wann kommst du wieder? Dann, wenn ich komme. Wenn du mich siehst, dann bin ich da. Ja, toll. Und ich glaube, wir können uns oft damit auch nicht zufrieden geben. Noch dazu, dass ja diese ganzen Ereignisse hier da stehen, die wir oft als die Zeichen der Zeit beschreiben, die alle eintreffen müssen, die alle vielleicht manchmal nach einer Liste abgehakt werden sollten und wo wir sagen können, das ist jetzt passiert und jetzt ist es soweit. Und wir sind nicht die einzige Kirche, die das so gemacht hat. Die Frage ist für mich, und jetzt gehe ich hier weiter rein, was passiert, als Jesus direkt erstmal auf die Frage antwortet, in den ersten Versen, Vers 4. Er erzählt Ereignisse auf, die jetzt erstmal nicht so schön sind, die auch Angst machen können, die den Jüngern sagen können, huch, was für eine Zeit kommt da auf uns zu? Es wird von Kriegen berichtet, von Kriegsgeschrei, es wird davon geredet, dass die Liebe erkalten wird, dass sie ungerecht überhand nehmen wird, dass Verfolgung geschehen wird. Und Jesus macht deutlich, mit all diesen Ereignissen, diese ganzen Ereignisse werden eintreffen und ich werde nicht wiederkommen. Er sagt ganz eindeutig, nach dem Kriegsgeschrei in Vers 6, seht und erschreckt nicht, denn das alles muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Und dann geht es zu den Verfolgungen. Und dann könnte man meinen in Vers 14, aber jetzt. Dort steht, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Also können wir es doch daran sehen, wenn das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird. Es gibt jetzt verschiedene Richtungen bei uns in der Kirche, wie wir damit umgehen. Weil es drückt sich ja jetzt eine Frage auf. Das Evangelium, das Christentum, die Adventgemeinde ist so gut wie in allen Ländern vertreten. Weltweit. Mit den Medien, die wir haben, erreichen wir jeden Menschen. Die Frage ist für mich, warum ist Jesus noch nicht wieder da? Natürlich könnte man jetzt jede Menge Anführungen sagen und wir haben noch nicht alle erreicht. Aber oft kommen andere Antworten. Antworten wie, erst wenn wir so leben, wie Gott das will, wenn wir Gottes Charakter ähnlicher werden, dann kann er wiederkommen. Oder doch, wenn wir sagen, erst wenn wirklich der letzte Mensch erreicht ist, und damit sagen wir dann nebenläufig, strengt euch mehr an. Wir haben noch gar nicht jeden erreicht. Und das liegt an uns. Dann wird Jesus wiederkommen. Bei den meisten Antworten, die wir auf die Frage suchen, ist der Mensch im Fokus, sind wir im Fokus. Die Frage ist oft, wer ist dafür der Grund, dass Jesus noch nicht da ist? Und dann schauen wir auf uns und suchen die Gründe bei uns. Ich habe mich dann gefragt, okay, wie war das bei Jesus erster Ankunft? Bei dem ersten Mal, wo er Mensch wurde. Gott hat schon damals zu Adam und Eva gesagt, euer Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Und sie sind davon ausgegangen, dass ihr erster Sohn den Sieg bringen wird. Der Messias sein wird. Derjenige sein wird, der es sofort wieder herstellt, die Verbindung zu Gott. Der für die Schuld eintreten wird. Und es hat einige tausend Jahre gedauert, bis Jesus kam. Und als Jesus dann unter uns lebte und ans Kreuz genagelt wurde, sprach er, die Zeit ist erfüllt. Und Gott hat das öfter gesagt, auch als sein Sohn getauft wurde von Johannes, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und er sprach immer in diesem Zusammenhang, als Jesus sein Werk hier vollendete, jetzt ist die Zeit erfüllt. Der Fokus lag beim ersten Kommen auf Gott. Er lag nicht darauf, was wir Menschen tun, was wir richtig oder falsch gemacht haben oder dass irgendetwas noch passieren müsste in dieser Welt. Der einzige Grund, weshalb Jesus zu dem Zeitpunkt damals kam, war der, dass es Gottes Plan war, dass es seine Zeit war, die vorherbestimmt war. Und genauso ist es eigentlich auch in unserem Text. Dort steht ja, dass allein der Vater von der Stunde weiß. Nicht mal die Engel im Himmel in Vers 36, nicht mal der Sohn. Nur der Vater kennt die Stunde. Der Grund, weshalb Jesus wiederkommen wird, der wird nicht daran liegen, ob wir etwas machen oder nicht. Jesus sagt sogar, wenn ihr das Evangelium nicht verkündigt, wird Gott, mein Vater, dafür sorgen, dass die Steine sprechen werden. Also Gott kann seinen Plan vollenden, ohne uns. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Erste, was mir bewusst geworden ist. Wir reden von vielen Zeichen. Von vielen Zeichen, die wir als Andeutung nehmen wollen, weil es uns auch wichtig ist. Wann kommt Jesus wieder? Und die wir dann einkalkulieren und wo wir uns dann oft zu Bildadventisten hinreißen lassen. Die Schlagzeilen machen, die großes Terrain machen, die oft auch Druck ausüben oder Angst machen. Ich bin gern Adventist. Und ich glaube an die Wiederkunft. Und ich glaube an diese Hoffnung, die dieser Text verkündet. Und da geht die Hoffnung, die hier verkündet wird, die geht sogar noch weiter. Jesus sagt seinen Jüngern in Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das dies alles geschieht. Die Zeichen bzw. die Ereignisse, die Jesus hier berichtet, die gelten nicht nur uns. Die gelten nicht nur unseren Vorfahren damals, 1844, sie galten schon damals den Jüngern. Jesus sagt, die Kriege, die da geschehen, die Verfolgung, die werdet ihr miterleben. Das werden nicht erst die sein, die kurz vor meiner Wiederkunft leben, sondern es beginnt mit euch. Kriege gab es schon immer, das wissen wir. Erdbeben genauso, Naturkatastrophen auch. Und dann kommen wir oft mit irgendwelchen Gründen und sagen, okay, es wird aber alles immer schlimmer. Und die Zeitung gibt uns recht. Es wird schlimmer. Sind am Ende also Naturkatastrophen und Kriege, Verfolgung und kein Frieden? Dann frage ich mich, was mit dem Abschnitt von Vers 37 bis 44 ist. Dort berichtet Jesus davon, dass es wie zu den Tagen Noahs sein wird. Da wird es ganz normales Essen und Trinken geben, heiraten, und da werden zwei in der Mühle arbeiten, zwei auf dem Feld, und dann kommt Jesus wieder. Der eine wird gerettet, der andere nicht. Der geglaubt hat, kommt mit, der andere nicht. Da ist nicht von Krieg, von Verfolgung und von Erdbeben die Rede, sondern von dem Alltag, den wir kennen. Die Ereignisse, die hier berichtet werden, die stehen für Jesus über diesen ganzen Zeitperioden, die wir suchen. Er sagt, die wird es von jetzt an geben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wiederkommen werde. Und keines der Ereignisse wird euch zeigen können, dass ich wiederkomme. Denn das ist noch nicht das Ende. Das einzige Zeichen, woran ihr erkennen könnt, dass ich wiederkomme, ist, wenn ich mit den Wolken des Himmels am Himmel erscheine und ihr mich sehen könnt. Und dann steht in Vers 27, das wird so sein, wie wenn der Blitz ausgeht vom Osten bis zum Westen. So wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Ein Blitz, der nicht senkrecht verläuft, sondern der horizontal verläuft. Ein Blitz, der von Osten nach Westen zieht, der also gleichzeitig überall auf der Welt sichtbar ist. Ein Blitz, der von jedem wahrgenommen wird. Und deswegen sagt er auch Jesus, glaubt keinem, der sagt, ich bin schon gekommen. Hört da nicht hin. Ihr werdet es selbst schon mitbekommen. Glaubt den Leuten nicht, die Bam Bam und Terre und Riesenzeitschriften drucken und Riesenbilder malen, manchmal auch Angst machen, glaubt ihnen nicht. Ich frage mich, wenn unsere Gesellschaft, Deutschland, momentan oder Westeuropa, gerade in der Wirtschaftskrise steckt, von Krisen betroffen ist, in Pakistan, wo die ganzen Zeitungen darüber berichten, wie schlecht es uns geht. Und wir dann in dieses Lied einstimmen. Ja, die Welt ist schlecht und sie geht zu Ende. Und das ist das Zeichen, dass Jesus jetzt bald wiederkommt. Ich glaube, mir hört keiner zu. Das kennen die alle schon. Und das ist für mich das viel wichtigere Argument, es ist kein Evangelium. Das Evangelium in diesem Text ist nicht, dass das Ende kommt, sondern dass Jesus kommt. Damit verbindet er das Ende. Aber für ihn bedeutet das Ende ein Anfang. Er sagt damit, jetzt beginnt dann mein Reich. Und das Evangelium ist, in all diesen Situationen, die hier geschildert werden, bin ich bei euch. Dieses Geschlecht steht in Vers 34, wird nicht vergehen, und davor steht, in Vers 35 steht dann, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich bleibe beständig. Ich bleibe bei euch. Eines Tages wird diese Welt zugrunde gehen. Im Sinne von, sie wird nicht mehr so sein, wie ihr sie kennt. Und die bessere Botschaft ist sogar, ich werde sie neu machen. Das, was kaputt ist, das, was der Krieg hinterlassen hat, was die Naturkatastrophen hinterlassen haben, werde ich wieder heile machen. Eure Wunden, die ihr habt, die werde ich wieder heilen. Die Verletzungen, die ihr habt, all das, was ihr erlebt habt, das wird wieder zueinander kommen. Es wird Versöhnung geben. Vertraut darauf, dass ich wiederkomme. Glaubt daran und verliert niemals den Glauben in Situationen, wo Kriege herrschen oder wo Verfolgung herrscht. Glaubt nicht eine Sekunde in solchen Situationen daran, dass ich da nicht wiederkommen würde, dass ihr alleine seid, nur weil alles den Anschein macht, als wenn ihr alleine sein würdet. Glaubt nicht eine Sekunde daran, dass diese Welt sich selbst zerstören wird. Dass ihr Menschen die Macht hättet, diese Welt und euch selbst kaputt zu machen. Glaubt nicht eine Sekunde daran, dass diese Welt ohne mich zum Teufel geht. Glaubt nicht eine Sekunde daran. Jesus predigt dir Hoffnung. Und sein Bald ist eine ganz andere Zeitdimension als unser Bald. Genauso wie damals schon, mein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Dieser Nachkomme hat lange auf sich warten lassen. Ich stelle mir jetzt die Frage, ob ich mich zurücklehnen kann. Das Bald ist ja noch weit weg. Die Kriege sind da, aber vielleicht ist es ja noch nicht jetzt. Also kann ich mich ja zurücklehnen, die Füße hochlegen und sagen, ja, das kommt in 1000 Jahren, in 50 vielleicht, aber ich kann es mir jetzt erstmal noch gut gehen lassen. Ich kann erstmal noch in Saus und Braus leben und irgendwann, wenn ich dann alt bin, dann mache ich ernst mit Gott. Das will der Text ja auch nicht sagen. Der Text redet davon, sei bereit. Ich komme wie der Dieb in der Nacht und es kann jederzeit sein. In Friedensau haben wir eine Kapelle, die nennen wir die alte Schule, hat zwar jetzt einen neuen Namen, ich kenne den nicht und will den auch gar nicht lernen, jetzt bin ich auch traditionell. Und an der Nordseite dieses Hauses steht, der Herr kommt. An der Südseite steht, bete und arbeite. Wenn man sich dieses Gebäude anschaut, wie es gebaut ist und weiß, dass dieses Gebäude 1904 fertiggestellt wurde, die eine Seite, dann könnte man sich ja eigentlich fragen, die Adventisten damals lebten in einer solchen Naherwartung. Sie sind wirklich davon ausgegangen, die werden nicht viele Enkel mehr bekommen. Da wird man dabei sein, wenn Jesus kommt. Sie werden es selbst erleben. Wieso baut man dann bitte ein solches Gebäude in Friedensau hin? Man könnte doch auch eine Hütte hinbauen, die so ein paar Wochen hält oder ein paar Monate oder wie in den USA diese Holzhäuser, die von einem nächsten Twister einfach mal weggefegt werden. Haben sie nicht gemacht. Sie haben ein Gebäude dahin gebaut, das wahrscheinlich auch noch die nächsten 100 Jahre halten wird. Das ist so felsenfest aus Beton dahin gehauen und aus Ziegeln, wo man sagt, das hat Bestand. Und die Leute haben auf der einen Seite so gelebt, als wenn Jesus sofort kommt, auf der anderen aber, wir wurden hier von Gott hingestellt und wir sollen leben und wir haben einen Auftrag bekommen. Und Luther hat gesagt, oder ihm wird nachgesagt, dass er gesagt haben soll, wenn ich wüsste, dass morgen das Ende ist, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Obwohl es eigentlich ja gar nichts bringt. Die Erde wird neu gemacht, da setzt Gott schon noch einen hin. Warum willst du jetzt noch einen Apfelbaum dahin pflanzen? Das bedeutet für mich, Adventist zu sein. Jederzeit davon auszugehen, dass Gott kommt und gleichzeitig jetzt zu leben. Zu sagen, ich investiere in diese Gesellschaft. Und wenn ich eine Katastrophe sehe, dann mache ich nicht eine große Zeitschrift, eine große Schlagzeile und sage, dass das Ende kommt, sondern dann gehe ich hin und helfe. So ist Adra entstanden. Dann lehne ich mich nicht zurück und sage, die Liebe wird erkalten, das ist alles schlecht hier in Hamburg, da sind ein paar Leute, die ein bisschen hart drauf sind, nein, dann nehme ich meine Hände, meine Füße und gehe los und sage, ich gebe meinen Beitrag, egal wie klein oder wie groß der ist, und ich ändere was daran. Die Zeichen, die Jesus beschreibt, dienen nicht dafür zu sagen, lass die Welt doch zugrunde gehen, sie geht ja eh kaputt. Jesus schenkt uns Verantwortung für diese Welt. Und er gibt uns eine Sache mit. Und das ist das Wichtigste an diesem Text. Hoffnung. Verliert niemals die Hoffnung. Verliert niemals den Glauben. Bleibt dran. Ich frage mich dann, will ich so ein Adventist sein? Glaube ich an diese Sachen? Bin ich dann gerne Adventist? Möchte ich ein Mensch sein, der diese Gesellschaft verändert? Möchte ich ein Mensch sein, der an die Gesellschaft glaubt? Möchte ich ein Mensch sein, der da ist für Menschen, denen es schlecht geht? Für Situationen, für Krisengebiete? Sind mir die egal? Sehe ich die nur im Fernsehen, in der Zeitung? Oder sage ich, ich kann einen Unterschied ausmachen? Unsere Geschichte hat uns geführt. Und wir haben viel gelernt. Aber manchmal fallen wir zurück und sehen nicht, dass Ellen White und andere zu ihrer Zeit aus ihren Fehlern gelernt haben. Sie sind vorwärts gegangen. Sie sind nicht stehen geblieben, sie sind vorwärts gegangen. Schauen wir zurück oder nach vorne? Ich wünsche uns, dass wir nach vorne schauen und dass wir Hoffnung predigen. Amen.